Brennstoff. So heißt er, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich willkommen. Heute geht es um Datenhoheit und Cross-Cultural UX, also dafür zu sorgen, dass digitale Services nicht diskriminierend daherkommen, zum Beispiel KI-Algorithmen, die farbige Menschen eher ausschließen als weiße, oder dass keine Frauen benachteiligt werden. Und eine Frau, die darüber viel weiß, ist Veronika Hoth von der TU Berlin. Und mit der spricht Clemens Weins heute. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Veronika.
Hallo.
Wie geht's dir?
Gut. Mir geht's gut. Danke. Und dir?
Gut. Du bist in Berlin, ne?
Genau, ich bin in Berlin.
Wir wollten heute über das Thema Cultural UX sprechen, Cross-Cultural UX sprechen und das Thema Cross-Culture UX, ich glaube, da kann nicht jeder gleich was mit anfangen. Und als ich mir einen Artikel durchgelesen habe von dir, da ging es um Gender Data Gap, Diversität und Inklusion. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich verstanden, um was es geht. Und zwar geht es letzten Endes darum, dass aus deiner Sicht oder aus Sicht vieler Wissenschaftler, die das mal untersucht haben, viele Entwicklungsteams, die sagen wir mal, User Interfaces bauen, also Computerschnittstellen für irgendwelche Anwender, dass die Teams meistens zu homogen sind und im Schnitt zu weiß und männlich. Mhm. Ist das wirklich so?
Ja, das ist die Tendenz tatsächlich. Ich nenne die immer die weiße männliche Minderheit, weil sie in Zahlen eigentlich weniger sind, obwohl sie natürlich die Kontrolle über alles haben. Aber diese homogenen Teams, die führen leider nicht absichtlich, aber leider führen sie dazu, dass sie eben durch das selbstreferenziale Design Produkte erstellen und Interaktionen erstellen, die eben auch auf sie zugeschnitten sind, auf ihre Bedürfnisse. Also das ist ja nicht absichtlich, ne? Das ist einfach, weil das so eine, man kann sich natürlich leichter in sich selber reinversetzen, ne? Also nochmal von vorne anzufangen, wenn man an die menschenzentrierte Gestaltung denkt, was ja unser Schwerpunkt ist an der TU Human Factors, wo ich arbeite, da geht es halt darum, dass man immer bei der Mensch-Maschinen-Interaktion den Menschen in den Mittelpunkt stellt, um auf die Bedürfnisse der Menschen eben die Probleme löst, die dieser Mensch mit dieser Maschine eben lösen möchte und welche Ziele er damit erreichen möchte. Ja, die Bedürfnisse sind halt von unterschiedlichen Menschen anders und eben halt auch kulturell bedingt.
Okay, aber das habe ich jetzt verstanden. Also ich habe jetzt mehrere Dinge rausgehört. Erstmal für dich persönlich, dass du bei der TU Berlin arbeitest und dort, das hast du nicht erzählt, aber das weiß ich, einen Doktor machst.
Ja.
Und du promovierst in diesen Bereichen, über den wir gerade reden.
Ja, also ich promoviere zum Thema Designethik, weil ich Designerin bin. Und in der Designethik gibt es viele Schwerpunkte, die beachtet werden müssen. Nicht nur Diversität und Cross-Cultural Design, auch Nachhaltigkeit, Transparenz, Autonomie, Wertedesign. Mein zweiter Schwerpunkt ist Privacy, also Datenschutz und wie man UX ethisch so designen kann, dass die Menschen mehr Kontrolle über ihre Daten haben, mehr Bescheid wissen, was mit ihren Daten passiert, selber auch mehr Autonomie bekommen, um selber entscheiden zu können, wem sie ihre Daten freigeben wollen, herausfinden, was mit ihren Daten passiert, wer sie trackt, was ja eigentlich auch ein Menschenrecht ist, nicht wahr? Also das Recht auf Privatleben und Treffen, genau.
Mhm. Das sind deine zwei Schwerpunkte, okay. Und jetzt, das ist der eine Punkt, das sind deine Schwerpunkte, Cross-Cultural UX, um das mal kurz bündig zu nennen, und das andere Thema Privacy und das Ganze eben nochmal verbunden mit User Experience. Und also es geht heute um User Experience und letzten Endes geht es darum, dass du erforschst, warum ist derzeit auch im Bereich UX so ungerecht zugeht. Und das fand ich gerade eben ganz interessant. Du hast es selbstreferenziell genannt. Ich glaube, das musst du auch nochmal erklären, gleich das Wort, damit das auch alle verstehen. Was meinst du denn mit einem selbstreferenziellen Design?
Das bedeutet so viel wie, naja, dass man eben, wenn man etwas gestaltet, unbewusst eine Lösung für die Probleme sucht, die man selber hat, weil man keine gründlichen User Research oder sich nicht wirklich gründlich genug mit den Bedürfnissen anderer Menschen auseinandersetzt, eben erstmal sich selber als Referenzpunkt sieht.
Und die Dinge, also wenn man jetzt nochmal durchleuchtet, wenn ich doch User Experience Designer bin, dann muss ich doch von der Pike auf gelernt haben, dass man ja Fokusgruppen braucht und am Nutzer testet. Genau. Ne, und dass man am besten ganz viele Nutzer nutzt. Das heißt, es geht ja nicht um mein Design, sondern um das Design für die Menschen. Jetzt verstehe ich immer noch nicht. Ich verstehe es nicht, aber das ist jetzt eine Schlussfolgerung. Das würde ja bedeuten, dass die Masse da draußen sich gar nicht an die vorgegebenen Schritte hält.
Ich denke, das liegt nicht nur, klar, auch wenn man User Research durchführt und die Daten erhebt und auswertet, wird man vielleicht trotzdem sich nicht so genau in die Rolle der anderen Menschen reinversetzen können, als wenn diese Menschen selber mitgestalten. Umso diverser das Team ist, nicht nur mit Bezug auf Kultur, sondern auch Disziplin. Wenn es transdisziplinäre Teams sind, dann haben sie auch ein weiteres Spektrum an Lösungsmöglichkeiten einfach, die sie sich zusammen überlegen können. Also wir merken das zum Beispiel im Human Factors Bereich, wir arbeiten auch transdisziplinär und wir arbeiten mit Ingenieuren, Psychologen, Ethnologen, Designern. Und das ist sehr interessant, weil wir uns auch methodisch sehr gut austauschen können. Und die Psychologen kennen ihre Methoden sehr gut und die Ethnologen kennen ihre Methoden sehr gut. Und wenn sie sich dann mischen, diese beiden Gruppen, und diskutieren darüber, welche Vorteile die jeweiligen Methoden haben, dann erweitert sich auch der Lösungsansatz einfach. Das zählt ja auch dazu. Also es ist klar cross-cultural, aber halt eben auch transdisziplinär. Und dadurch hat man einfach einen viel weiteren Blick darauf, was man alles noch so machen kann, was man sonst nicht bedacht hätte. Welche anderen Lösungen und Auswertungsmethoden zum Beispiel gewählt werden können.
Okay, das heißt, ein crossfunktionales Team ist schon mal dazu da, dass man verschiedene Sichtweisen einnehmen kann. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt hast du in deinem Artikel, den wir auch gerne in den Shownotes verlinken, geschrieben, dass es auch sowas, wo Probleme gab, wie dass eine Person herausgefunden hat, dass eine Gesichtserkennungssoftware nicht so gut funktioniert hat bei Schwarzen, also bei schwarzen Menschen, mit der dunkleren Hautfarbe, weil anscheinend das Trainingsmaterial für Hellhäutige gemacht war. Das ist jetzt ein sehr plastisches Beispiel dafür, wie man jetzt, sagen wir mal, ungewollt diskriminierend Algorithmen erstellen kann. Aber jetzt, das ist ja, jetzt könnte man auch kritisch sagen, ja gut, das sind jetzt wirklich mal Ausnahmen, ne? Aber wir sehen doch in der Masse eigentlich, dass die Interfaces doch alle sehr gut funktionieren von den gängigen Systemen. Also ich meine, wo gibt es denn eigentlich Probleme? Kannst du Beispiele nennen sonst?
Es gibt ein Beispiel von letztem Jahr, was ziemlich stark auch durch die Medien gegangen ist. Und zwar war das bei dem AMS-Algorithmus vom Arbeitsmarkt.
AMS, was ist das?
Das ist ein Algorithmus, der im Jobcenter von Österreich erstellt wurde, um Arbeitslose eben zu Maßnahmen zu motivieren, ob sie jetzt zum Beispiel eine Weiterbildung machen sollen und so weiter. Und dann wurde herausgestellt, dass dieser Algorithmus auf einer Datenbank, also mit einer Datenbank gefüttert wurde, dass altmodisch war, sagen wir mal, indem eben zum Beispiel alleinstehende Frauen, die Kinder haben, überhaupt keine Möglichkeit haben, überhaupt jemals wieder an den Arbeitsmarkt teilzunehmen, weil sie gesellschaftlich einfach keine Chancen dafür haben. Und das ist ja etwas, was vielleicht früher so war, aber vielleicht heutzutage eben nicht mehr so aktuell ist, weil man ja andere Möglichkeiten hat. Und dieser Algorithmus hat eine strukturelle Diskriminierung durchgeführt, weil er sich basiert hat auf diesen alten Daten. Ja genau, das ist eben ein sehr konkretes Beispiel aus dem Jetzt. Also das war... Wann wurde das herausgefunden? Ich glaube, letztes Jahr, 2021. Und dafür gibt es jetzt zum Beispiel auch Systeme. Ich arbeite mit einem Unternehmen zusammen und die kreieren gerade so ein System, in dem sie Datenbanken überprüfen auf unterschiedliche ethische Grundsätze. Ob die divers genug sind, ob die Rausrechnungen zum Beispiel fair sind, sodass unterschiedliche Möglichkeiten auch zugelassen werden und so weiter. Da gibt es jetzt mittlerweile, also es entwickelt sich auch dahin, dass es auch Vorschriften gibt, wie so ein Algorithmus geschrieben werden muss, damit keine Diskriminierung stattfindet zum Beispiel.
Okay, das heißt, du hast jetzt gerade ein gutes Beispiel genannt, wie man falsch mit historischen Daten umgehen kann. Und genau. wie man dadurch eben Vorhersagen trifft, die sich auf eine Vergangenheit beruht, in dem auch Rahmenbedingungen komplett anders waren und Dinge auch ganz anders gelaufen sind. Das heißt, es ist ja unglaublich kompliziert, Voraussagen zu treffen für eine Gesellschaft, wenn sich auch rechtliche Rahmenbedingungen geändert haben, wenn sich Rechte für bestimmte Gesellschaftsgruppen geändert haben, dann sind ja auch die Voraussetzungen nochmal ganz anders gegeben. Das heißt, eine pure, simple, ich nehme mal die Daten von den letzten 20 Jahren und gehe die mal durch und mache daraus eine Vorhersage, funktioniert nicht. Aber, und das ist ja jetzt das Problem, ich weiß nicht, wie du damit konfrontiert wirst, wenn man jetzt in dem Markt da draußen unterwegs ist, dann scheint es ja auch immer so, dass es so leicht wäre, ne? Dass man letzten Endes historische Daten nimmt und die ganzen Deep Learning Algorithmen sind so stark, dass daraus direkt was Predictive gebaut werden kann und dass man dann sofort ohne Probleme hervorsehen kann, was jetzt demnächst passiert. Siehst du das? Siehst du da einfach uns auch ein bisschen oder auch die Entscheider, die sich zu solchen Dingen entscheiden, falsch aufgeklärt?
Ich glaube, das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass eben die Entscheider auch nicht diejenigen sind, die diskriminiert werden durch ein so altes oder historische, so durch so eine historische Datenbank. In USA gibt es ja zum Beispiel das Beispiel von, da werden zum Beispiel, also da wird ausgewählt, wer zum Beispiel ein Stipendium bekommt für eine Uni oder wer sich bei der Bank ein kreditfähig ist oder für eine Krankenkasse zum Beispiel angenommen wird oder so. Und da ist es tatsächlich so, dass dann eben halt auch Personen, die aus Stadtvierteln, und bei Kriminalität zum Beispiel gibt es es auch, dass Personen, die eben aus bestimmten Stadtvierteln kommen, sofort schlecht eingestuft werden und dadurch eben keine Möglichkeit, also noch weniger Möglichkeiten haben als heutzutage, überhaupt aus diesem Milieu, aus dem sie irgendwie kommen, irgendwie herauszutreten, weil sie mathematisch eben dort festsitzen. Und diese Algorithmen sind ja auch so stark, dass man bei der, wenn so eine Entscheidung dann getroffen wurde, die Personen, die diese Entscheidung ablesen, ja auch nicht nachvollziehen können, wie diese Entscheidung getroffen wurde, weil diese mathematischen Systeme, die dahinter stecken, ja so komplex sind. Wenn man nicht aufpasst, ist man dem halt ausgeliefert. Und was ich eben auch aus meiner idealistischen Denkweise so traurig finde, ist, dass eben diese Technologie anstatt diese ganzen, wir haben so viele Möglichkeiten jetzt auch irgendwie vielleicht die Gesellschaft ein bisschen mit zu verändern und anstatt, dass wir was Positives machen, irgendwie noch mehr in unseren alten Biases und unseren alten Denkmustern und Diskriminierungen zum Beispiel verharren, weil wir auf diese alten Datenbanken zusammen zum Beispiel zurückgreifen.
Aber okay, das habe ich verstanden. Aber jetzt, also das heißt, die Datenbanken, auf die wir zurückgreifen, die befeuern auch unser Hier und Jetzt. Und wenn wir hier und jetzt dann auf die Datenbanken beruhen, sind die quasi die Klischees, die wir haben, die bestärken sich ja dadurch nochmal, weil das System mich ja bestärken. Und das System gaukelt ja eine Objektivität vor, die gar nicht da ist, weil es ja von Menschen gemacht wurde, die ja letzten Endes einer homogenen Gruppe angehören und subjektiv damit sind. Aber was kann ich denn jetzt tun? Also ich meine, wenn ich jetzt so Datenbanken habe und ich weiß jetzt, ich hätte jetzt so ein Projekt und will jetzt gut Vorhersagen machen und habe jetzt aber einen Datenstamm von früher, ist nun mal da, weil der da ist. Wie annotiere ich denn jetzt diese Daten? Also wie kriege ich es denn hin, diesen Daten Dinge hinzuzubringen, neue Felder, neue Attribute, damit ich bessere Vorhersagen treffen kann? Wie mache ich denn das?
Ja, also wie gesagt, also bis jetzt habe ich diesen Einlösungsansatz gehört. Also erstens gibt es neue Regularien, die Algorithmen auch überprüfen. In der EU zumindest gibt es das. Das gab es, glaube ich, also vor 5 oder 10 Jahren gab es das noch nicht. Ich glaube, in den USA gibt es auch noch nicht. Dann gibt es eben mittlerweile auch Software, die dir dabei unterstützt, deinen Algorithmus zu überprüfen. Und ich denke, was eben auch wichtig ist, ist, dass man allein schon bei der Konzeption des Produktes, wenn man definiert, welches Problem möchte ich eigentlich lösen mit diesem Programm, was ich hier schreibe? Und das dann auch wirklich kritisch hinterfragen und schauen, löse ich das jetzt wirklich damit? Oder was muss ich daran verändern, damit ich wirklich mein Ziel erreiche und damit auch wirklich dieses Problem gelöst wird? Man ist natürlich kritisch genug. Also deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, dass man immer iterativ zum Beispiel vorgeht und in jedem Entwicklungsschritt eben nochmal überprüft, ist das nun wirklich zielführend, was wir hier machen? Und ich glaube, also ich bin keine Programmiererin oder kein Data Analyst. Das heißt, ich weiß nicht, was du konkret in deinem Code jetzt ändern musst. Aber die Lösungen zu überprüfen und reflektieren und ethisch eben auch zu reflektieren, welche Veränderungen durchgeführt werden sollten, damit man die Gesellschaft komplett erreicht, damit man soziokulturelle Verantwortung übernimmt mit dem, was man macht. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Das ist, glaube ich, so eine Art Mindset, was ich einfach einmal ein bisschen verändern muss. Und es gibt eben auch Ansätze, wo man sagt, in jedem Tech-Unternehmen, in dem so wichtige, vor allem so wichtige Produkte erstellt werden, die so einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben, dass man da zum Beispiel auch Ethikverantwortliche hat, die so wie als Störer in die Teams reingebracht werden, die immer wieder dieselben Fragen stellen und auch von der Führungsebene unterstützt werden, dass sie eben die Zielerreichung immer wieder prüfen auf ethische Grundsätze.
Und das heißt ja auch, also das heißt jetzt zweierlei Dinge. Die eine Sache ist, Daten anreichern, was du gerade beschrieben hast, dieses iterative Vorgehen, das hieß ja für mich, dass man auch, wenn man jetzt die alten Daten hat, anreichert mit neueren Daten, dass man Umfragen macht, schlicht und ergreifend, ne? Dass man dann wirklich den Jetzt-Zustand muss man dadurch herauskriegen, indem man sich unters Volk mischt und dann entsprechend in allen Gruppen Umfragen macht und versucht Daten herauszuziehen. Wie sieht's denn in dieser Gruppe aus? Wie sieht's denn in diesem Viertel aus? Was hat sich denn hier geändert? Kriminalstatistiken von heute sich nochmal anschaut. Das wäre ja dann auch das Vorgehen, dass man Jahr für Jahr diese Daten mit aktuellen Daten anreichert und somit den Predictive Algorithmus immer besser und besser macht. Das ist das eine. Ja. Und das kann man ja so machen. Aber jetzt kommt die andere Sache. Man muss es ja nicht so machen, weil es kontrolliert ja kein Mensch. Also jetzt wäre es ja so, dass man ja eigentlich ein Kontrollgremium braucht, dass sich mal diese wichtigen gesellschaftlichen Software auch von Polizei und Co. sich anschaut und sagt, okay, das wird jetzt geprüft unter ethischen Gesichtspunkten. Und wenn das nicht, wenn das hier kein Siegel bekommen hat, kein ISO-Zertifikat kriegt, ethisch geprüft, Stempel drauf, dann wird das Ding auch nicht live gestellt. Gibt's denn da schon was?
Ja. Ich wusste gerade, wie hießen das genau. Also wie gesagt, ich arbeite gerade mit einem Unternehmen zusammen und da habe ich das auch zum ersten Mal gesehen und ich fand das echt, echt toll. Da gibt es unterschiedliche, da gibt es mittlerweile von der UN, von der EU, gibt es jetzt unterschiedliche Ethikzertifikate, sagen wir mal, die man, ich weiß nicht, ob die mittlerweile Pflicht sind, vielleicht bei manchen Systemen schon. Ich würde jetzt vorausgehen, so vielleicht Krankenkassen, teilweise sind es auch nur Empfehlungen, weil die auch noch in der Überarbeitung sind. Aber es gibt da auf jeden Fall schon Ansätze und auch Richtlinien, nach denen man sich orientieren kann. Es gibt zum Beispiel einen ganz normalen Fragebogen, den Ethikbeauftragte selber ausfüllen können, um herauszufinden, so einfach um auch einmal als Checkliste nachzufragen, so wo sind diese Daten eigentlich her? Das ist schon mal die erste Frage. Das weiß man nämlich manchmal nicht. Es gibt so viele Datensätze, die man sich einfach im Netz runterladen kann. Man muss ja auch erstmal so einen Datensatz zusammenkriegen, nicht wahr? Und dann ist man vielleicht als Programmierer, du hast ein Startup und dann, okay, jetzt wollen wir doch erstmal was ausprobieren und dann probieren wir das mal mit diesem Datensatz aus, weil der ist ja gerade umsonst hier im Netz und der hat so viele Daten, das können wir doch gut gebrauchen und vielleicht ist das Produkt dann erfolgreich und im ganzen Prozess hat man dann vergessen, dass man doch tatsächlich damals nur auf so einen kostenlosen Datensatz, also basiert auf diesem Datensatz eben gearbeitet hat und das dann vergessen hat, nochmal zu überprüfen zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch das, der Frau passiert, die diesen Datensatz benutzt hat, mit dem sie gesehen hat, dass eben People of Color nicht erkannt wurden durch die Kamera. Ja. Also weil sie eben auch so einen alten Datensatz verwendet hat, der halt kostenlos im Netz rumlag. Genau, darauf muss man zum Beispiel achten. Wo kommen meine Daten her?
Das Thema ist wirklich sehr wichtig, was du ansprichst. Deswegen reden wir auch da so ausführlich drüber. Ich finde es extrem wichtig zu sagen, dass in einem Human-Centered Design-Prozess wirklich alle Ethnien berücksichtigt werden. Und es ist in der Tat so, dass es heutzutage in vielen Bereichen sehr, sehr einseitig gemacht wird. Und dass User-Experience-Prozesse nicht so durchgeführt werden, dass man eben alles mit beachtet, sondern meistens einfach sagt, ja, wir brauchen jetzt mal schnell Design, mach doch mal irgendwas, wird schon schick sein. Und dann sagt der Entscheider, ja, irgendwie gefällt mir das und das hauen wir rein. Das ist leider noch die Norm. Und das ausführliche Herangehen findet nicht immer statt. Bei großen Unternehmen, selbst da findet man ja Fehler. Du hast ein Beispiel in deinem Artikel genannt, bei Apple selber, die auch hier bestimmte Gruppen ausgeschlossen haben. Du hast das Thema benannt bei den Health Services von Apple, dass bestimmte, dass zum Beispiel weibliche Symptome für einen Herzinfarkt gar nicht berücksichtigt waren. Das geht ja so in die Tiefe am Ende auch, dass es wirklich ein umfangreiches Herangehen sein muss, wenn man solche KI-Services auf die Menschheit loslässt. Also einen hohen Grad an Verantwortung. Das Thema Ethik und KI, das spielt ja bereits schon seit Jahren jetzt eine extrem wichtige Rolle und wird auf vielen Seiten beleuchtet. Und da stößt du eben mit deinem Thema auch sehr, sehr gut und sehr stark rein. Jetzt hatten wir das andere Thema und das hieß Datensicherheit und Datenschutz. Da hast du gesagt, das ist auch nochmal ein Thema von dir. Und das mache ich jetzt deswegen den Übergang von dort, weil du gerade eben gesagt hast, es kommt ja darauf an, welche Daten man hat und welche Daten man zugreifen kann. Und genau das ist ja das Problem. Heute kann man ja auf alle möglichen Daten zugreifen und meistens auch irgendwie, und ich sag's mal ganz böse, gepanschte Daten, die von irgendwelchen Agenturen zusammengemischt werden. Da hat man irgendwie Daten. Und wir wollen ja eigentlich saubere, freigegebene Daten haben, die von mir als Nutzer freigegeben wurden. Welche Ansätze verfolgst du denn da? Was ist denn da das Hauptproblem, vor dem wir heute stehen, die größte Herausforderung, und welche Lösung untersuchst du denn gerade?
Also ich habe in meinem Research bis jetzt herausgefunden, dass leider viele Menschen auch gar nicht, viele Menschen ist gar nicht so bewusst, was überhaupt von denen alles getrackt wird und was mit ihren Daten passiert. Dann ist das eine Frage, die ich auf den Grund gehen möchte und herausfinden möchte, ist es denen egal? Oder wann möchten sie sich mit dieser Frage auseinandersetzen? Und wie wichtig ist es denn für sie? Ich glaube nämlich, viele Menschen ist gar nicht bewusst, was überhaupt alles mit ihren Daten passieren kann. Wenn ich über Surveillance-Kapitalismus lese, dann kriege ich nur Albträume. Aber dieser Begriff ist auch nicht jedem gängig. Also das.
Was ist denn das?
Daten sind sozusagen die Rohstoffe der Zukunft. Sie sind vor allem deswegen so wertvoll, weil sie immer wieder neu verwendet werden können. Das ist nicht wie Petroleum, das kannst du nur einmal verwenden und dann ist es weg, genauso wie Atomenergie oder so. Daten kann man immer wieder neu anwenden und sie verbrauchen sich nicht. Und mit Daten kann man eben sehr gezielt Menschen herausfinden, fündig machen, ganz genau wissen, wer sie sind, was sie mögen, über ihr persönliches Leben, über Konsumverhalten, über ihre politische Tendenzen, über ihr Privatleben. Und wer praktisch die Kontrolle über diese Daten hat, Kontrolle über die Menschen. Weil man sie dann auch sehr gezielt beeinflussen kann zum Beispiel, ohne dass sie es auch merken sozusagen. Es gibt ja dieses ganz tolle Buch Privacy is Power. Wenn du in einen Laden gehst und dann wird einfach schon vorhergesagt, dass du in diesen Laden gehen wirst. Und ich meine, es gibt viele Menschen. Einerseits ist es auch angenehmer, ne? Es verbessert ja auch die Usability, wenn ganz gezielt auf dich zugeschnittene Dienstleistungen und Services angeboten werden können. Die Frage ist eben, wie bewusst hast du dich dazu entschieden, dass du deine Privatsphäre so veröffentlichen möchtest? Und die andere Frage ist auch, ist es für dich okay, dass deine Daten, deine persönlichen, personenbezogenen Daten verkauft werden und andere Unternehmen reich damit werden und du eigentlich gar kein Geld dafür bekommst, sondern du praktisch das Produkt dann letztendlich wirst, weil durch die Daten, die du freigegeben wirst, werden dir mehr Konsumgüter angeboten, die du dann auch noch kaufst, praktisch. Also, genau, das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage ist eben wieder die ethische Frage. Ist das eigentlich alles so in Ordnung? Ist das eigentlich alles gesetzlich auch okay? Wie gesagt, da komme ich wieder auf den Artikel 12 der Menschen, der allgemeinen Menschen, Erklärung der Menschenrechte. Ganz im Detail bin ich jetzt gerade dabei zu untersuchen, also von Grund auf anzufangen und zu untersuchen, welche Art, also wie die Interaktion, die wir gerade mit Datenschutzfreigaben haben, und zwar die nervigen Cookie-Banner, mit denen wir ständig interagieren müssen, welchen Effekt die auf User haben, auf die Usability, auf die User Experience und auch auf das Vertrauen, was User der Technologie, also der Website oder der App dann mit, bei denen auslöst. Da habe ich auch interessante Sachen herausgefunden, dass zum Beispiel, genau, es gibt ja diese Dark Pattern, die kennt man unter den Designern, das ist dieses Design-Nudging, in dem Schaltflächen hervorgehoben werden, damit du schnell deine Daten freigibst, ohne darüber nachdenken zu müssen. Das ist ja aus der Usability-Sicht eigentlich sehr angenehm, weil du musst dann eben nicht diese komplizierten Texte lesen, die sowieso nicht zum Lesen gemacht worden sind oder zu verstehen, sondern einfach nur nerven. Andererseits ist es natürlich auch ethisch vielleicht nicht so korrekt, weil die User eben gar keine Möglichkeit haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Dann gibt es andere Plattformen, die idealistischer sind, zum Beispiel Republika oder so, und die EU selber, die macht neutrale Designs, die macht überhaupt kein Nudging. Dann gibt es andere, die machen White Pattern, die möchten dich dazu ermutigen, dich dazu verleiten, deine Daten nicht freizugeben. Deine Privatsphäre praktisch zu behalten. Ja, also teilweise sind die Dark Pattern auch besser angekommen bei den Usern. Also weil sie eben zum Beispiel die Usability erhöhen. Andererseits ist die User Experience mit Dark Pattern in meiner Studie schlechter bewertet worden. Und das neutrale Design besser. Und das ist natürlich jetzt die Frage, woran liegt das? Also die User Experience, wenn man... Ja, also es könnte sein, die Dark Pattern sind halt einerseits bekannt. Man muss nicht, also der User muss nicht drüber nachdenken, weil er sieht die ja überall. Deswegen reagiert er da schneller drauf und die Usability ist deswegen vielleicht auch höher geratet worden. Das war jetzt auch eine quantitative Studie, die ich durchgeführt habe. Das heißt, ich konnte die Teilnehmenden auch nicht befragen danach, wieso sie so geantwortet haben. Und andererseits bei dem neutralen Design ist vielleicht die User Experience positiver, weil nicht so ein Verdacht auf Manipulation vielleicht war, wobei es keinen Nachweis darüber gibt, ob die User wirklich merken, dass sie manipuliert werden, wenn sie mit Dark Pattern interagieren.
Ja, letzten Endes geht's ja, machen ja große Konzerne auch da, also Apple zum Beispiel macht da ja ganz viel Wind gerade auch zu schauen, ob man vielleicht überhaupt diese ganzen Banner abschalten kann, weil man vom Browser-seitig eben das dermaßen blockt, dass man einmal eine Einstellung macht und damit ist die Sache geritzt und dann braucht man diese ganzen Pop-ups eben nicht mehr. Ist für die Pop-up-Industrie natürlich blöd, weil das gerade ein schöner Service ist, aber hilft ja nichts. Ich finde diese Dienstleistung ganz fantastisch und das drängt uns ja auch wieder in die Richtung, wenn wir alle eigentlich im Herzen wollen, dass wir die Daten doch irgendwie, dass die Daten bei uns liegen sollen, dann muss ja aus Usability-Sicht jetzt noch erarbeitet werden, und das wäre ja mein Wunsch, wer aber das herausfindet, das ist ja ein Traum, aus Usability-Sicht herausgearbeitet werden, wie kann ich Daten bei mir behalten, bei mir im Keller, am besten, schöne Fort Knox, meine Daten bei mir, und ich kann durch ganz einfache Schritte nach außen hin meine Daten freigeben. Also ich kann sagen, dir gebe ich jetzt meine Adresse von mir, dir gebe ich jetzt das und das. Das wäre mehr der Peer-to-Peer-Ansatzgedanke, dass man eben wieder von Peer-to-Peer ausgeht und dann eben über sichere Protokolle seine Daten via Interface ins Netz schiebt. Und das interessiert mich ungemein. Hast du dir über solche Dinge schon mal Gedanken gemacht?
Mein nächstes Experiment basiert darauf, dass ich mit Usern gemeinsam mit Workshops durchführen möchte, um Datenfreigabendialoge sozusagen, Interaktionen, in denen Daten freigegeben werden könnten, neu gestaltet werden. Ich möchte ein Co-Creation-Workshop durchführen und wäre halt interessiert daran herauszufinden, was bräuchten denn die User eigentlich? So wie du zum Beispiel sagst, ich möchte meine Daten bei mir behalten und ich möchte selber darüber entscheiden, wann ich sie an wen für wie lange freigebe und für welchen Zweck. Weil es gibt natürlich, ich habe einmal einen Vortrag von einem Mitarbeiter, der Cambridge Analytica gehört, und er meinte, es wäre egoistisch, Daten nicht freizugeben und für sich selber zu behalten. Ja, das ist okay. Natürlich.
Aber das ist aber schon hart bewertet. Also das ist schon nicht schlecht.
Es ist auch kein Wunder, wo er herkommt, dass er das denkt. Aber wenn man zum Beispiel medizinische Daten ansieht und sagen wir mal, dass deine Gesundheitsdaten, sagen wir mal, jemand hat Krebs und diese Person hat und diese Person geben ihre Daten für die Forschung zum Beispiel frei, damit Forschungsinstitute damit arbeiten können und dadurch vielleicht Fortschritte in der Behandlung entstehen können, dann gebe ich dem recht, dann sage ich, okay, das wäre natürlich super, wenn die wenn diese Art von Daten, wenn ich weiß, sie sind sicher, die werden auch nicht backflashen und dann mich irgendwie negativ dann letztendlich auch beeinflussen, wenn das frei kommt. Das wäre natürlich was Schönes, wenn man diese Daten einfach frei benutzen könnte.
Absolut. Und ich denke auch, dass, also letzten Endes ist es so eine Wechselwirkung. Wechselwirkung, zweitens kontextbasierend. Also es kommt da wirklich auf den Kontext an. Ja. Der von Cambridge Analytica, der wird wahrscheinlich auch nicht jegliche privaten, intimen Daten von sich preisgeben wollen. Vielleicht ist er da auch etwas egoistisch und will das für sich behalten. Also es kommt auch stark auf den Kontext an, auf den Sinn dahinter. Da sind wir in Europa gar nicht so schlecht drauf, muss ich sagen, auch mit der DSGVO, und entwickeln uns auch eine richtige Richtung. Und der Glaube, und das muss ich hier mal in den Äther rausposaunen, der Glaube daran, dass man durch Datenfreigaben jeglicher Art Innovation fördert, halte ich für kompletten Schwachsinn, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass es eben nicht die Innovation fördert, sondern das Gegenteil tut, weil dann verlassen wir uns immer darauf, dass wir jede Quatschdaten kriegen und machen uns überhaupt keine Gedanken mehr darüber, wie wir denn Interfaces und strukturieren können und sollten, dass sie am Ende dann doch innovativer werden. Also mal als Beispiel, ja, wenn du jetzt das, was wir gerade sehen mit Amazon, die Services, die wir kriegen, das sind alles Konsumservices, die sind in sich jetzt nicht innovativ. Das ist alles tralala und das ist alles nicht schwer zu machen und bringt die Menschheit jetzt semi voran, sondern mehr so ein Seitwärtsschritt. Wirklich vorankommen wir mit neuen Rahmenbedingungen, und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir die Möglichkeit hätten, dass Nutzer ihre Daten wirklich freigeben und sagen, dafür, in diesem Kontext, für dieses Forschungsprojekt, für dieses Vorhaben, stelle ich meine Daten zur Verfügung, hätten wir wahrscheinlich eine unglaublich höhere Datenqualität und könnten dadurch eben auch viel spezifischer und kontextbasierender forschen. Ist meine These, Und am Ende kommt es auch darauf an, in welchem Kontext gebe ich was frei. Das Vertrauen würde steigen, das Interesse an den Produkten würde steigen, weil meine Daten damit reingeflossen sind und es gäbe einen ganz anderen Kreislauf. Das ist meine Meinung dazu, kann man aber schön drüber streiten.
Ja, ich glaube, da ist was dran auf jeden Fall. Man kann aber auch nicht Innovation nur auf Daten basieren eben. Ich finde eben, die User direkt einzubeziehen und mit ihnen gemeinsam Lösungen zu gestalten, um ihre persönlichen Probleme und Ziele und Wünsche zu erfüllen, ist eben auch ein wichtiger Teil davon.
Auf jeden Fall.
Es sind immer noch Menschen dahinter, genau.
Es sind immer noch Menschen dahinter und darauf kommt es letzten Endes an. Ja. Veronika, ich danke dir recht herzlich für das heutige Gespräch. Es war sehr interessant, von Cross-Cultural UX zu Data Privacy. Sehr spannende Themen, mit denen du dich gerade beschäftigst. Bin gespannt. Mhm. Wann ist deine Doktorarbeit fertig?
Puh. Ich hoffe in 2 Jahren. Ich bin, glaube ich, mittendrin.
Ja. Wunderbar. Mitten auf dem Weg. Dann ist der Gipfel ja schon fast erreicht. Dann geht's ja bald bergab. Also ich meine, im guten Sinne. Bergab Richtung Ziel und dann kannst du da schön in der Homebase nochmal deine Doktorarbeit verteidigen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und schön, dass du bei Brennstoff warst.
Okay, danke dir.
Ein herzliches Dankeschön an Veronika und Clemens. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Brennstoff. Auf Wiederhören.